Deutschlandfunk, Medias Res.
Auch Inhalte, die durch den Rundfunkbeitrag finanziert werden und deshalb nicht Marktgesetzen unterliegen, brauchen Reichweite. Denn was bringen aufwendig hergestellte Nachrichten, Reportagen, Kommentare und Dokumentationen, wenn sie niemand zur Kenntnis nimmt? ARD, ZDF und Deutschlandradio setzen daher verstärkt aufs Internet und die Verbreitung durch soziale Netzwerke. Ein Vorgehen, das auch intern durchaus umstritten ist. Nicht, weil die Notwendigkeit nicht gesehen werden würde, sondern weil Facebook, Instagram und TikTok eigenen Gesetzen gehorchen, die das Laute und Provokative belohnen. ARD und ZDF im Bann der Algorithmen, so heißt passenderweise der Untertitel einer neuen Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die sich mit Journalismus in sozialen Medien befasst, im Speziellen dem der Öffentlich-Rechtlichen. Autor ist der HR-Journalist und Medienwissenschaftler Henning Eichler. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über Methode und Ergebnisse seiner Studie gesprochen.
Ja, die Studie hat sich ergeben aus meiner Dissertation, die ich vorher geschrieben habe zum Thema journalistische Innovationen in der ARD. Und da habe ich mich schon befasst mit Redaktionen, die eben gezielt Inhalte, journalistische Angebote für soziale Netzwerke konzipieren und produzieren. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Redaktionen sehr optimiert und sehr fokussiert an den Regeln der Plattformen und an den Logiken der Plattformen orientiert arbeiten. Und so ist eben diese Frage entstanden, was passiert da eigentlich? Wie stark lassen sich öffentlich-rechtliche Redaktionen von algorithmischen Funktionsweisen, von Plattformlogiken, von den Regeln der Plattformökonomie beeinflussen?
Und inwiefern tun die das?
Die tun das eigentlich im redaktionellen Alltag, in jeder Redaktionskonferenz, wenn nämlich Journalistinnen und Journalisten sich anschauen, wie der Beitrag gestern auf Instagram funktioniert hat. Dieser Begriff wird da oft verwendet. Also da schaut man ganz gezielt auf die Währungen, die die Plattformen zur Verfügung stellen. Also Reichweiten, Engagement Rates, also wie stark die Nutzerinnen und Nutzer interagieren damit. Die sogenannte Retention Rate, also wie lange bleiben Menschen bei einem Beitrag dabei, wie lange schauen sie ihn sich an. All diese Währungen werden in der redaktionellen Arbeit ausgewertet, analysiert und dann werden auch Schlüsse daraus gezogen. Das heißt, man überlegt sich, wie könnten wir den Beitrag in Zukunft so gestalten, dass er möglicherweise eine noch höhere Verweildauer erzielt oder noch mehr Interaktion erreicht? Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass eben Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit plattformisieren, so nennt man das in der Medienwissenschaft. Platformization ist dann fester Begriff geworden. Also die Ausrichtung, die Orientierung der inhaltlichen Arbeit an Funktionsweisen und Regeln der kommerziellen Plattformen.
Wie wirkt sich das denn aus? Wirkt sich das dann so aus, dass journalistische Standards möglicherweise unterlaufen werden?
Ja, wir wissen ja inzwischen hinreichend aus der Forschung, wie die Algorithmen der kommerziellen Plattformen funktionieren, welche Art von Inhalten sie priorisieren, also welche Merkmale sie verstärken. Das sind zum Beispiel polarisierende Inhalte, das sind oberflächliche Inhalte, emotionale Inhalte. Und das sind natürlich Merkmale, das sind natürlich Kategorien, die direkt gegen journalistische Qualitätskriterien laufen. Wenn ich also als Journalist einen Beitrag veröffentlichen will und gleichzeitig Qualitätskriterien hochhalten will, wie ausgewogen, Meinungsvielfalt, Transparenz, Hintergründigkeit, um hier nur mal ein paar Kriterien zu nennen, dann läuft das direkt den algorithmischen Funktionen dieser großen Plattformen zuwider. Und dieses Spannungsfeld, das habe ich eben in vielen Interviews tatsächlich erlebt, dass in diesem Spannungsfeld die Journalistinnen und Journalisten täglich sind. Richten wir uns stärker an den Plattformlogiken aus oder halten wir unsere journalistischen Werte hoch?
Wie haben Sie dieses Spannungsfeld untersucht? Wie war die Methode Ihrer Untersuchung?
Ich habe qualitative Leitfadeninterviews geführt, einmal mit Journalistinnen und Journalisten, die im öffentlich-rechtlichen Kosmos Inhalte gezielt eben für bestimmte Plattformen produzieren, Formate entwickeln und produzieren, und zum Zweiten mit Menschen, die in der redaktionellen Management-Ebene arbeiten und sich Gedanken über Digitalstrategien zum Beispiel machen oder Social-Media-Redaktionen leiten. Und mit diesen Menschen habe ich eben ausführliche Interviews geführt, um herauszufinden, wie groß ist der Einfluss von Plattformlogiken auf die tägliche Arbeit, aber auch, wie gehen öffentlich-rechtliche Institutionen auf der Management-Ebene mit diesem Verhältnis um? Wie groß ist denn das Machtgefälle eigentlich zwischen öffentlich-rechtlichen und den internationalen Plattformkonzernen? Und ja, da hat sich eben ergeben zum einen den Einfluss, den ich eben geschildert habe in der täglichen redaktionellen Arbeit, und zum anderen auch, dass hier ein wirkliches Machtgefälle existiert zwischen den öffentlich-rechtlichen Institutionen und den Plattformen. Äußert sich darin, dass viele Plattformen zum Beispiel in Deutschland gar keine Vertretung haben und bei Konfliktfällen oder möglichen Fragen einfach niemand erreichbar ist in Deutschland oder Europa von dieser Plattform.
Sind die journalistischen Entscheider in den öffentlich-rechtlichen Häusern sich dieses Machtgefälles bewusst?
Ja, es wird aber aus meiner Sicht zu wenig transparent und öffentlich verhandelt und diskutiert. Und genau das ist aber aus meiner Sicht nötig. Denn wir alle zahlen unseren Rundfunkbeitrag und wir, denke ich, haben auch ein Anrecht darauf, zu verstehen und nachvollziehen zu können, wie solche Inhalte entstehen, die gemeinwohlorientiert sein sollen. Es gibt diese Diskussion aus meiner Wahrnehmung so unter der Decke und eher so in den Gremien, aber so ein offensiver, transparenter Umgang mit diesem Spannungsfeld, der fehlt bisher und der ist aus meiner Sicht dringend nötig und deswegen soll diese Studie auch genauso einen Impuls setzen, diese Diskussion öffentlich zu führen und zwar nicht nur in den Gremien, sondern mit allen, die es betrifft, also mit Nutzerinnen, mit Nutzern, mit allen Beitragszahlern, mit allen, die von diesem Angebot öffentlich-rechtlicher Rundfunk, öffentlich-rechtliche Medien was haben wollen und sollen.
Wobei in einzelnen Häusern diese Diskussion ja redaktionsintern immer wieder geführt wird, oder?
Und das ist auch genau das Problem. Die Diskussion findet meistens sogar täglich in den Redaktionen statt. Aber es gibt ein großes Bedürfnis bei den Journalistinnen und Journalisten nach klaren ethischen Leitlinien. Es gibt so eine Intuition, ein öffentlich-rechtliches Bauchgefühl, würde ich es mal nennen, so eine DNA, die eigentlich alle Journalistinnen und Journalisten haben, wenn es um Qualität geht. Aber das kann halt auch mal nach hinten losgehen, weil es eben nicht systemisch irgendwie durch ethische Leitlinien geregelt ist. Also ich habe das große Bedürfnis zum einen nach einer Diskussion wahrgenommen und zum anderen auch konkret nach ethischen Leitlinien, nach einer öffentlich-rechtlichen Digitalethik, nach der Journalistinnen und Journalisten dann handeln können.
Welche Rolle spielt denn auch das Thema Geld in dieser Diskussion eigentlich? Denn wir wissen alle, es muss halt genau geguckt werden, auch wie online sich die Öffentlich-Rechtlichen aufstellen. Aber es geht ja auch nicht ohne Personal. Und da scheint es ja eher einen Mangel gerade noch zu geben.
Ja, das Grundproblem der Öffentlich-Rechtlichen ist ja, dass sie im Prinzip einen neuen Markt mit erschließen sollen und müssen, nämlich den Markt der nonlinearen Angebote eben auch aus sozialen Netzwerken, um jüngere Menschen überhaupt zu erreichen, die ja lineares Radio und Fernsehen fast gar nicht mehr nutzen. Und das ist auch legitim, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich diese neuen Märkte erschließen. Sie müssen das aber mit dem gleichen Geld tun. Das heißt, sie müssen eigentlich mehr leisten, als sie in den vergangenen Jahren geleistet haben. Ein wirtschaftliches Unternehmen würde an der Stelle einfach Kredite aufnehmen und investieren. Das dürfen die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Die Kommunikation mit Nutzerinnen und Nutzern in den sozialen Netzwerken ist sehr zeitaufwendig und auch psychisch belastend. Viele beklagen sich darüber, dass klassische Redakteure, Redakteurinnen im Fernsehen und Hörfunk besser bezahlt werden als Online-Redakteurinnen und Redakteure. Also auch an der Stelle merkt man, dass die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich mehr Ressourcen bräuchten, um hier wirklich schlagkräftig zu werden.
Zum Schluss vielleicht noch gefragt, was würden Sie denn empfehlen? Wo könnte es hingehen?
Ja, es muss zum einen aus meiner Sicht darum gehen, sich Gedanken über eine digitale Medienethik der Öffentlich-Rechtlichen zu machen. Und da müssten dann Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel, wie weit soll denn Plattformisierung gehen überhaupt? Und zum Zweiten muss es um plattformstrategische Fragen gehen. Also wie können wir zum Beispiel auf Drittplattformen garantieren, dass Public-Value-Inhalte, also gemeinwohlorientierte Inhalte, möglichst viele Menschen erreichen? Dass das geht, haben wir ja in der Corona-Pandemie gesehen. Da haben eigentlich alle großen Plattformen seriöse und zuverlässige Informationen zur Pandemie algorithmisch priorisiert, sodass sie möglichst viele Menschen erreichen. Das könnte man sich ja auch bei gemeinwohlorientierten Inhalten grundsätzlich überlegen. Und dann muss es zum Zweiten darum gehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihre eigenen digitalen Infrastrukturen stärken und zum Beispiel auch Public Service Algorithms, also gemeinwohlorientierte Algorithmen entwickeln und auch bereit sind, in diesem Bereich noch mehr Geld auszugeben und gute Entwickler zu bekommen dafür.
Meint Henning Eichler, seine Studie Journalismus in sozialen Netzwerken ist abrufbar über die Homepage der Otto Brenner Stiftung. Weitere Infos gibt es auch bei uns unter www.deutschlandfunk.de/mediasres.